Eine Person meldet sich bei dir, zeigt Interesse, ja Begeisterung, will morgen nochmal telefonieren und dann Stille. Du hörst gar nichts mehr von ihr, auch nicht auf deine Rückfragen. In dieser Folge erfährst du, warum Ghosting mehr schmerzt als eine klare Absage, was dabei im Gehirn passiert und wie du souverän mit solchen Fällen umgehst, ohne deinen Ruf zu ruinieren. Wahrscheinlich hast auch du das Phänomen aus dieser Folge in irgendeinem Bereich deines Lebens schon mal erlebt. Vielleicht im Business. Du führst ein gutes Gespräch mit einer Person, die ernsthaft Interesse zeigt, die begeistert ist. Ihr sprecht so ein bisschen über das Angebot, du berätst sie und ihr vereinbart einfach morgen nochmal in Ruhe darüber zu sprechen. Am nächsten Tag rufst du an zum vereinbarten Zeitpunkt und was passiert? Gar nichts. Die Person ist wie vom Erdboden verschluckt, wie von so einem Wurmloch aufgesaugt und ganz egal, was du versuchst, sie ignoriert dich oder auf Neudeutsch, sie ghostet dich. Vielleicht kennst du das Phänomen auch aus dem Dating-Bereich. Du hast so ein richtig schönes Date gehabt, eine richtig schöne Energie, ihr versteht euch super gut, am Ende tauscht ihr noch Nummern aus und am nächsten Tag oder vielleicht noch am gleichen Abend schreibst du. Du siehst, gelesen, zwei blaue Häkchen, aber keine Antwort. Auch hier, am nächsten Tag schreibst du nochmal und es kommt gar nichts mehr. Bis vielleicht auch irgendwann nicht einmal mehr blaue Haken kommen. Und das kann ganz schön wehtun. Ähnlich übrigens, wie es ist, wenn du dich auf eine neue Stelle bewirbst. Du steckst sehr, sehr viel Energie, Kreativität und auch Persönlichkeit in ein Anschreiben für das Unternehmen und bekommst darauf nicht einmal eine Antwort. Auch das ist Ghosting auf eine ziemlich unschöne Art und Weise. Und das schmerzt. Und diesem Schmerz, den wollen wir in dieser Folge einmal nachgehen. Wir wollen uns anschauen, woher kommt dieses Phänomen Ghosting? Was liegt psychologisch dahinter? Warum schmerzt das so sehr? Und was können wir tun, um aus dieser Situation souverän herauszukommen? Und damit willkommen bei Die Macht der Sprache, deinem Podcast rund um Psychologie für Copywriting, Branding und Verkauf. In dieser Folge geht es weniger darum, was wir sagen, welche Worte wir nutzen, sondern darum, was wir nicht sagen, beziehungsweise was unsere Zielgruppe nicht sagt, wenn sie den Kontakt abbricht und dann nur noch Stille ist. Das hat eine ganz gewaltige psychologische Wirkung und diesem Phänomen des Ghosting gehen wir in dieser Folge mal auf den Grund. Und wir beginnen mit der Begründung, warum das Ghosting so schmerzhaft ist. Wir schauen uns da die psychologischen und auch neurologischen Hintergründe an. Und zwar geht es da um drei Punkte. Der erste Punkt ist, dein Gehirn kennt keinen Unterschied zwischen sozialer Ablehnung und echtem physischen Schmerz. Und da gibt es eine sehr bekannte Studie aus dem Jahr 2003 von einer Forschergruppe rund um Naomi Eisenberger. Und diese Studie, die hat alles verändert, was wir über sozialen Schmerz wussten. Nämlich ließen Probanden ein virtuelles Ballspiel spielen. Dabei werfen sich drei Spieler einen Ball zu. Total einfach. Doch irgendwann hören die anderen beiden auf, dem dritten Spieler den Ball zuzuspielen. Einfach so, ohne Erklärung, spielen also nur noch zu zweit hin und her. Und was die Forscher im Gehirnscanner sahen, der anteriore singuläre Cortex, das heißt dieselbe Region, die bei physischem Schmerz aktiv wird, also wenn wir uns wirklich verletzen, die feuerte bei den ausgeschlossenen Spielern genauso wie bei einer körperlichen Verletzung. Und zwar nicht nur ein bisschen ähnlich, sondern identisch. Und das zeigt sehr eindrucksvoll, dass auch soziale Ablehnung sich für uns anfühlt wie richtig krasser physischer Schmerz. Und das erklärt auch, warum es richtig dolle wehtun kann, wenn uns eine Person, zu der wir eben noch eine starke Verbindung aufgebaut haben, plötzlich ghostet. Das ist also nicht übertrieben. Dein Gehirn behandelt die Stille dieser Personen, dieser abrupte Bruch, der da auf einmal ist, wie eine Wunde. Es macht da keinen Unterschied und deswegen tut das so weh. Vom zweiten Effekt, der hier psychologisch mit am Werk ist, hast du gewiss auch schon mal gehört, der Zeigarnik-Effekt. Und der führt uns in die 1920er Jahre zurück nach Wien. Da sitzt die Psychologin Blumei Zeigarnik in einem Café und beobachtet die Kellner bei der Arbeit. Und dann bemerkt sie etwas Seltsames. Die Kellner erinnern sich an jede offene Bestellung perfekt. Also welcher Tisch, welches Gericht, welche Sonderwünsche gab es da und alles drum und dran. Doch sobald der Tisch bezahlt hat, ist alles weg. vergessen, als hätte die Bestellung niemals existiert. Zeigarnik forschte weiter und fand heraus, das Gehirn hält unabgeschlossene Vorgänge länger aktiv. Wie so ein Browser-Tab, der im Hintergrund läuft und Ressourcen frisst. Erst wenn diese Aufgabe erledigt ist, schließt das Gehirn, wenn du so willst, die Akte. Vorher nicht. Vorher rödelt es im Hintergrund die ganze Zeit weiter. Und der Zeigarnik-Effekt ist auch deswegen dafür zuständig, dass Serien und Storytelling so eine ungemein krasse Spannung erzeugen mit Cliffhangern. Na, wir wissen, da ist etwas unabgeschlossen, da ist etwas noch nicht zu Ende, so ein offener Loop, und wir fühlen uns erst beruhigt, wir können erst aufatmen, wir entspannen uns erst wieder, die Spannung lässt dann erst nach, wenn sich der Loop schließt, wenn die Akte geschlossen ist. Und Ghosting ist die ultimative offene Schleife. Ne? Da gibt es kein Nein, kein Ja, kein Grund, warum es da so diese Stille gibt. Ne? Und dein Kopf spielt diese Schleife die ganze Zeit auf Repeat. Es sucht den Fehler, den es wahrscheinlich nie gab. Es fängt dann an, Sätze in Frage zu stellen, rekonstruiert Sätze, die du mal gesagt hast, und fragt sich, ob der eine Halbsatz zu viel war oder ob das eine kleine Wörtchen, das du da gesagt hast, vielleicht für einen riesen Eklat gesorgt hat. Das heißt, es fängt wild an zu halluzinieren und in der Glaskugel herumzulesen, und das Gehirn hört nicht damit auf, bis diese Schleife geschlossen ist, bis es endlich eine Antwort auf seine Frage hat. Und Ghosting nutzt genau diesen Effekt. Der Loop bleibt die ganze Zeit offen, wir stellen uns lauter Fragen und stellen lauter Mutmaßungen an, warum da plötzlich nichts mehr kommt. Und das dreht in unserem Hinterkopf weiter und ja, verbraucht jede Menge Ressourcen und verursacht jede Menge Schmerz, wie wir in Punkt 1 gesehen haben. Und jetzt kommt noch Punkt 3 mit hinzu, der das Ganze noch intensiviert. Hier spielt so ein bisschen der IKEA-Effekt rein. Also je mehr du investierst, desto härter trifft dich am Ende diese Stille. Und diesen Namen, den IKEA-Effekt, den gibt es wirklich, der geht auf eine Studie zurück aus dem Jahr 2012. Da ließen Forscher Probanden IKEA-Möbel zusammenbauen und fragten danach, was würdest du dafür zahlen, also für dieses Möbelstück, das die Leute selbst zusammengebaut haben. Und das Ergebnis, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlten 63% mehr für ein Regal, das sie selbst zusammengeschraubt hatten, als für ein identisch fertig aufgebautes Regal. Der Grund für diese Wertsteigerung war ganz einfach, weil sie da selbst Arbeit reingesteckt hatten. Und das Gehirn denkt dann, hey, ich habe jetzt hier so viel investiert, also muss das auch entsprechend wertvoll sein. Denn die Alternative, dass der ganze Aufwand irgendwie umsonst war und sich gar nicht rechnet, der fühlt sich unerträglich an für die Menschen. Ist gar nicht vertretbar, kombinierbar mit ihrem Selbstbild. Also bläst der Kopf den Wert auf. Ganz automatisch, wie selbstverständlich und auch total nachvollziehbar, ist das, wo wir erst einmal ordentlich Arbeit investiert haben, auch für uns mehr wert. Und wenn wir das jetzt aufs Ghosting im Business übertragen, wird das ganz logisch, warum das halt so ärgerlich ist und noch so viel mehr wehtut. Denk einfach an ein Angebot, an dem du 2 Tage gefeilt hast. Ne? Du hast ein Konzept gemacht, das hast du kostenlos vorgestellt, oder du hast ein sehr intensives Strategiegespräch geführt, ne? Wo du 1 Stunde lang deine beste Energie reingesteckt hast, deine wertvollsten Tipps, alles so auf Vorschuss, alles unbezahlt, und mit jeder Minute, die du da investiert hast in die Vorbereitung, in den Vertrauensaufbau, den Verbindungsaufbau, ist dieser Lead, also die Person, der Interessent, die Interessentin, in deinem Kopf wertvoller geworden, einfach weil dein Gehirn deinen eigenen Einsatz irgendwie rechtfertigen will. Doch dann Stille, keine Antwort, kein Nein, überhaupt gar keine Reaktion. Bei so einer Investition kann der Schmerz auch schon mal krasser sein. Das heißt, je mehr du reingesteckt hast, desto härter trifft dich dann auch dieses Schweigen, dieser abrupte Kontaktabbruch. Und das zeigt einfach nur, wie wichtig dir dieser Auftrag gewesen ist, wie viel Herzblut du das schon reingesteckt hast. Das sind jetzt erstmal so die Begründungen, was passiert bei uns, wenn man uns ghostet. Jetzt wollen wir noch ganz kurz auf die andere Seite der Medaille schauen, also auf die andere Seite des Schweigens. Denn bis hierhin klingt das alles so, als wären die Ghoster die Bösen und wir wären die Opfer, also die Geghosteten. Aber ganz so einfach ist das nicht. Denn ich bringe dir noch eine letzte Studie mit hier für diese Folge aus dem Jahr 2024. Da haben nämlich die beiden Psychologen Park und Klein eine Studie veröffentlicht, die dieses Bild komplett umdreht. Über 8 Experimente hinweg untersuchten sie nämlich, was Ghoster tatsächlich fühlen und denken. Also Ghoster hier, die Menschen, die uns ghosten. Und das Ergebnis? Die Ghoster haben häufig prosoziale Motive. Das heißt, sie ghosten nicht, weil sie irgendwie doof sind oder Assis sind. Ne? Nicht irgendwie, weil sie besonders kalt sind und weil denen das nichts ausmacht. Sondern sie ghosten, weil sie glauben, das sei sanfter als eine direkte Absage. Sie wollen die anderen Menschen nicht verletzen. Und die Betroffenen, also die Geghosteten, unterschätzen das systematisch. Denn in einem ganz besonders aufschlussreichen Experiment konnten die Ghoster wählen, ob sie entweder einfach verschwinden wollen oder einen kleinen Geldbetrag bezahlen würden, um stattdessen eine Erklärung schicken zu können. Und viele wählten tatsächlich die Erklärung. Das heißt, sie zahlten dafür, nicht ghosten zu müssen. Was heißt das jetzt konkret für uns? Aus meiner Sicht heißt das, die meisten Ghoster sind keine Narzissten, Übeltäter oder Leute, die uns einfach nur was Blödes wollen. Sie sind keine Monster. Sie sind vielmehr einfach sprachlos oder sie trauen sich nicht, die Dinge auszusprechen, die sie fühlen oder entschieden haben. Das heißt, sie haben nie so wirklich gelernt, ihr Unbehagen in Worte zu fassen. Sie haben kein Skript für, ich finde dein Angebot gut, aber ich gehe einen anderen Weg. Sie haben kein Muster dafür, zu sagen, das passt gerade nicht und ich wollte ehrlich sein, statt einfach zu verschwinden. Das heißt, sie bringen diese Sätze, diese Botschaften einfach nicht über die Lippen. Sprich, letzten Endes ziehen sie so eine doofe Nummer ab, weil sie dir nicht wehtun wollen. Ist ja schon irgendwo ein bisschen paradox, oder? Nur in ihrer Innenwelt fühlt sich das halt genauso an. Und hier schließt sich der Kreis zu dem, worum es in diesem Podcast geht. Die Macht der Sprache, die zeigt sich nicht nur darin, dass du überzeugende Texte schreibst und halt auch überzeugend kommunizierst. Sie zeigt sich auch darin, dass du in der Lage bist, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Auch das will trainiert sein. Auch das ist offensichtlich keine Selbstverständlichkeit. Ein ehrliches Nein ist ein Beweis für eine gute Kommunikationsfähigkeit und Ghosting ist der Beweis dafür, dass genau die fehlt. Und ich sagte auch gerne, wenn dein Nein nichts bedeutet, ist dein Ja nichts wert. Das ist sehr wichtig, dass wir lernen, auch ganz klar Nein zu sagen, wenn wir Nein fühlen und Nein meinen. Einfach um unser Gegenüber wissen zu lassen, woran er oder sie ist. Das bringt halt einfach Klarheit und Transparenz in die Verbindung und das kann so vieles so viel leichter machen. Und hier kommt noch eine leicht unbequeme Frage in deine Richtung. Ghostest du manchmal selbst? Also gibt's da noch Leute, denen du eigentlich noch ein Feedback oder eine Rückmeldung schuldig wärst, die du aber einfach aussitzt, vielleicht auch in der Hoffnung, dass es sich von alleine irgendwie regelt? Bei mir ist das tatsächlich auch so gewesen und ich habe jetzt gerade bei LinkedIn noch 1-2 Leuten geantwortet, denen ich noch ein Feedback schuldig war. Einfach dann schließt sich da für mich der Kreis, schließt sich der Loop und die Menschen wissen, woran sie sind. Denn hier kommt eine ganz wichtige Sache. Die meisten Menschen wollen ihre Reputation aufbauen, Autorität aufbauen, eine starke Marke aufbauen, indem sie viel senden. Weißt du, indem sie coole Postings teilen, ein gutes Bild von außen vermitteln. Doch eine Sache ist da ganz wichtig. Auch deine Reaktion formt deine Reputation. Das heißt, auch die Art und Weise, wie du zum Beispiel auf andere Beiträge reagierst oder auf Kommentare unter deinen Beiträgen, all das trägt immer noch zu deiner Reputation bei. Und manchmal sind es diese ganz kleinen Akte in der Kommunikation, die eine ganz große Signalwirkung haben können. Das heißt, Branding passiert nicht nur im Großen, sondern auch in den ganz kleinen zwischenmenschlichen Akten der Kommunikation. Und auch eine ganz, ganz wichtige Sache, bist du integer? Hältst du dein Wort? Lässt du deinen Worten auch Taten folgen? All das trägt auch zu deiner Reputation bei. Und ganz wichtig hier, ganz, ganz große Ausnahme, nein, ich meine nicht diese Nervbacken in den sozialen Medien, die dir so Nachrichten schicken wie, ey, hast du noch Platz für neue Kunden? Oder, hey, ich bin hier gerade auf dein Profil aufmerksam geworden und bin total begeistert und bla bla bla. Dann kommt der Pitch. Sowas darfst du einfach eiskalt ghosten und ignorieren, denn ein Dialog, der nie begonnen hat, das ist für mich kein Ghosten, das ist ein ganz gesunder Schutz. Denn viele Menschen nutzen deine Höflichkeit aus, um dich halt in Gespräche zu verwickeln. Doch darüber habe ich schon eindringlich gesprochen in Folge 217. Asoziales Marketing, wie plumpe Verkaufsmaschen unsere Gesellschaft zerstören. Da spreche ich genau darüber, über den Missbrauch des Prinzips der Reziprozität. Also hier die Folge 217. Hör da sehr, sehr gerne mal rein, wenn du sie noch nicht kennst. Wenn du also Wert auf deine Marke legst, auf dein Branding, dein Standing, deinen guten Ruf, und davon gehen wir aus, dann ist jeder dieser Momente, auch die kleinen Akte der Kommunikation, eine Chance, Haltung zu zeigen und deine Integrität zu wahren. Denn auch deine Reaktion formt deine Reputation. Und das bringt uns jetzt zum letzten Punkt hier in dieser Folge, nämlich den souveränen Umgang damit. Was soll ich tun, wenn mich jemand ghostet? Und hier habe ich dir drei Tipps mitgebracht. Starten wir gleich mit dem ersten. Schließe die offene Schleife. Also close the loop, und zwar für dich, nicht für die Person, die dich ghostet. Ganz wichtig. Also hier geht's darum, den Zeigarnik-Effekt zu beenden und endlich Ruhe zu bekommen. Hier geht's um deinen Seelenfrieden. Schreib dazu eine letzte abschließende Nachricht. Und ganz wichtig, aus deiner Perspektive. Also ohne Frust, ohne Vorwurf und ohne passive Aggression. Denn ich kenne das auch manchmal, dass so Leute hingehen und sagen, ah, jetzt drücke ich dem aber nochmal richtig eins rein. Nein, bitte erwachsen, bitte um damit abzuschließen. Denn jede Form von Aggression, die damit reingeht, würde nur dazu führen, dass du im Anschluss weiterhin wieder darüber nachdenkst. Das ist einfach ein Zeichen, dass du doch emotional noch nicht ganz damit abgeschlossen hast. Vor allem ganz wichtig hier, nicht halluzinieren. Und damit meine ich, erfinde jetzt keine Gründe, warum die Person nicht antwortet. Vermute nicht und erkläre nicht für die Person, werde nicht kreativ in irgendwelchen Theorien, bleib einfach ganz klar bei dir. Weil wir tendieren dazu, zu halluzinieren, uns alle möglichen Gründe auszudenken. Wenn wir dann zum Beispiel hingehen und sagen, ah, vielleicht war es der Preis. Ja, stimmt, wahrscheinlich war es der Preis. Okay, ich gehe jetzt nochmal runter. Ich sage jetzt, okay, du kriegst auch 25% Rabatt, wenn du jetzt buchst. Und dabei lag es vielleicht gar nicht am Preis. Und was ist das dann für eine Wirkung, die rüberkommt? Das ist quasi sich selbst sabotieren im vorauseilenden Gehorsam, weil wir da irgendwelche Hirnkirmes haben. Bitte nicht. Deswegen ganz klar nüchtern. Bleib bei dir. Du könntest jetzt sowas schreiben wie: Hallo, Herr Müller, ich wollte nur noch mal nachfragen, ob Sie mein Angebot auch erhalten haben. Ich habe letzte Woche schon mal geschrieben und hatte dann auch angerufen. Vielleicht ist es irgendwo untergegangen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, von Ihnen zu hören. Liebe Grüße. Das klingt jetzt freundlich, aber es klingt auch irgendwo schon so ein bisschen needy und people-pleasing. Oh, hi, Detail. Oh, es wird schon irgendwie. Bleiben wir einfach ganz nüchtern hier bei den Fakten. Die Person hat ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten, wenn sie versprochen hat, sich zu melden. Und das ist erstmal ein Bruch. Und den sollte ich nicht so begegnen, dass ich mich jetzt extra klein mache und da in diesem super versöhnlichen Ton direkt alles schönrede. Gleichzeitig ist mir natürlich auch wichtig zu sagen, es kann immer irgendwo etwas dazwischen kommen. Und ich will jetzt hier nicht den Anspruch erheben, irgendwie den Wortlaut zu texten, der immer passt. Das hängt immer davon ab, wie ist der Kontext gewesen, worum geht's ganz konkret, wie waren wir verblieben und dergleichen. Das gehört halt alles mit dazu. Wenn jetzt gar nichts, wenn wir gar nicht verblieben waren, wenn es einfach heißt, hier kommt ein Angebot und wir denken mal drüber nach, dann kann ich natürlich nicht zwei Tage später auf der Matte stehen und mich da pikiert fühlen. Also es geht immer darum, wie waren wir verblieben. Und wenn wir halt gesagt haben, na hier, an dem und dem Tag kriegst du Feedback und das kommt nicht, dann kann ich halt auch durchaus sagen, hey, sie hat mir doch Feedback versprochen, bis zu dem und dem Tag ist etwas dazwischen gekommen. Ich würde mich freuen, wenn wir im Laufe des Tages offen dazu sprechen könnten. Und wenn dann trotz erneuter Aufforderung nichts kommt, dann würde ich einfach einen Schlussstrich ziehen. Dann würde sowas sagen oder schreiben wie, Herr Müller, ich gehe davon aus, dass sich die Prioritäten verschoben haben. Falls sich das ändert, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Herzliche Grüße. Und dann fertig. Ein Satz, souverän, klar, ohne irgendwelche Untertöne. Dieser Satz ist einfach Balsam für dich, weil er schließt diesen Zeigarnik-Loop für dich. Dein Gehirn kann die Akte ablegen, archivieren, weil du diesen letzten Satz geschrieben hast. Und dann Punkt. Denn die Frage ist ja nicht, wie bekomme ich diese Person jetzt auf Biegen und Brechen noch dazu, mir zu antworten und dann am Ende auch noch bei mir zu kaufen. Ganz ehrlich, ich würde das auch gar nicht wollen, wenn die Person sich erstens schon mal gar nicht an ihr Wort gehalten hat, zweitens mich, als ich den Kontakt gesucht habe, auch noch ignoriert hat und drittens auch auf meine letzte Aufforderung nicht reagiert hat. Mit solchen Menschen möchte ich auch gar nicht enger zusammenarbeiten, denn man sagt ja so schön, wie im Kleinen, so im Großen. Und wenn sich die Person jetzt schon so verhält, wie wird das dann wohl erst werden in der Zusammenarbeit? Und das gilt übrigens auch ähnlich beim Thema Dating, wenn du da so Leute hast, die am Anfang schon mit so Psychospielchen beginnen und sagen, ja, ich melde mich jetzt extra einen Tag nicht, um dich so ein bisschen zappeln zu lassen, auch wenn ich es eigentlich will. Bitte Red Flags weg von diesen Menschen, denn mal ganz ehrlich, wenn du bei so einer Person nicht du selbst sein kannst und das schon zu Beginn der Beziehung mit solchen Psychospielchen anfängt, und wie soll sich das dann wohl in den nächsten Monaten und Jahren einer potenziellen Beziehung entwickeln? Ich glaube, das ist kein so guter Start. Da ist es dann vielleicht auch besser, dass sich so ein Verhalten sehr früh zeigt, dass man halt auch gar nicht erst mit der Zusammenarbeit beginnt, weil halt einfach die Rahmenbedingungen hier überhaupt gar nicht stimmen. Also die Haltung dahinter stimmt so gar nicht, und dann ist es doch besser, wenn man getrennte Wege geht. Ne? Die Frage ist also jetzt hier nicht, wie kriege ich noch irgendwie eine Antwort, sondern die Frage ist vielmehr, wie bleibe ich in Erinnerung für später, vielleicht auch für Empfehlungen, also sollte die Person irgendwie nicht bei mir kaufen wollen, dann will ich ja trotzdem, dass ich noch einen guten Ruf bei ihr habe, dass ich irgendwie positiv in Erinnerung bleibe und dass sie mich dann noch weiterempfehlen kann. Das heißt, wenn schon kein Geschäft, dann will ich wenigstens ein gutes Standing haben. Und nicht am Ende noch irgendwie den guten Ruf, die gute Energie, die ich aufgebaut habe, durch meine Beratung, durch meinen Einsatz und meine Leidenschaft, das will ich ja nicht kaputt machen, indem ich jetzt zum Ende hinaus frech werde oder irgendwie pushy. Ganz wichtig ist dabei, du brauchst vorher ganz klare Regeln. Das heißt, wie oft fasst du nach, nach welchem Zeitraum und nach wie viel Mal nachfassen ist Schluss. Definiere das einfach, bevor das Gefühl die Entscheidung trifft. Denn wer 100 Nachrichten schreibt, der wirkt nicht engagiert, der wirkt needy und vielleicht sogar ein bisschen gaga. Und da würde ich dann tatsächlich eher auf Blockieren klicken, wenn jemand dann so ankäme. Also schaffe deine eigenen klaren Regeln, leg dir vielleicht auch so ein paar leichte Textbausteine zurecht, damit du da entspannt reagieren kannst, sollte es mal soweit kommen, was ich dir natürlich gar nicht erst wünsche, denn wenn du die ganze Klaviatur von Marketing und Copywriting und Branding beherrschst, dann wirst du solche Fälle auf ein Minimum reduzieren, und für die Fälle, wo es dann doch noch vorkommt, leg einfach für dich klare Regeln fest. Bei mir ist das, ich halte immer mit den Menschen fest, wann wir den nächsten Schritt gehen, wann ich ein Feedback bekomme, und wenn das ausbleibt, dann melde ich mich einmal, fasse einmal nach, und wenn darauf keine Antwort kommt, dann lasse ich es ganz, dann schicke ich eine abschließende Nachricht und dann widme ich mich den Menschen, die echtes Interesse haben und wo meine Zeit dann besser investiert ist. Das ist der erste Tipp. Der zweite ist, werte aus, statt zu grübeln. Das heißt, nimmt ihr nach jedem Ghosting 10 Minuten für 3 Fragen. Erstens, war mein Angebot klar genug? Hat der Interessent, die Interessentin sofort verstanden, was er oder sie bekommt, was es kostet und warum es sich lohnt? Das heißt, kannst du vielleicht da an der Kommunikation in Zukunft noch ein bisschen optimieren, wenn du vielleicht schon so ein Bauchgefühl hast, wo der Schuh drücken könnte? Zweitens, war mein Follow-up vielleicht zu früh, zu spät oder zu vage? Also kann ich vielleicht noch meine Nachfassnachrichten ein bisschen anpassen oder vielleicht auch früher so ein klares Commitment, einen klaren Termin festlegen? Und drittens, gab es so eine Art Warnsignal, das du vielleicht übersehen hast? War die Begeisterung im Gespräch echt oder nur höflich? Hat er oder sie konkrete nächste Schritte benannt oder nur gesagt, klingt super, schick mir mal rüber? Dann gab es da ein echtes Commitment. Das Spannende daran ist, je öfter dir das passiert, desto eher kriegst du schon so ein Grundgefühl dafür, ob sich die Person melden wird oder nicht. Weil manchmal spreche ich mit Menschen, die sagen mir was und irgendetwas in mir sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gehe ich noch in die Offenheit, ne, biete auch an, sollte im Anschluss irgendwelche Fragen kommen, schick mir gerne eine Mail, klingel bei mir durch. Ne, ich helfe dann sehr, sehr gerne weiter, weil ein Teil von mir registriert schon, irgendwo ist da ein Muster. Und ich glaube, dass es da unterschwellig so ein paar Muster gibt, den werde ich auch noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, wann Menschen irgendwo rumdrucksen und wann etwas vielleicht noch nicht so klar ist und sie sich vielleicht gar nicht trauen, das auszusprechen. Also die Idee hier beim zweiten Tipp ist, ohne Halluzination so ein bisschen auszuwerten, gibt es etwas, was ich beim nächsten Mal besser machen kann? Und das ist vielleicht auch gerade dann wichtig und wertvoll, wenn du noch in den Kinderschuhen steckst, vielleicht gerade ein neues Produkt vermarktest oder neue Prozesse aufziehst, dann kann das für wertvolle Lerneffekte sorgen. Ich nutze diese Fragen übrigens auch sehr gerne, wenn ich eine ehrliche Absage bekomme. Das heißt, wenn jemand hingeht und mir schreibt, ne, hey, wir haben uns für jemand anderen entschieden, dann sage ich vielen Dank für die ehrliche Rückmeldung und dann stelle ich die Frage, was hätte mein Angebot noch gebraucht, damit ihr aus vollem Herzen Ja dazu gesagt hättet. Denn auch da, dann kann ich etwas aus einer Absage lernen, super, super wertvoll, um es beim nächsten Mal dann besser zu machen. Und die dritte Regel, die ich jetzt noch hier habe für dich ist, lass los und fokussiere dich auf die Menschen, die dich wirklich wollen. Das habe ich eben in einem Satz schon so ein bisschen angedeutet, denn der gefährlichste Effekt vom Ghosting ist nicht so sehr der Schmerz, es ist die Ablenkung, die Energie, die das Ganze zieht. Wenn du so sehr an einem Lead hängst, dann verpasst du 10 andere, die vielleicht längst bei dir gekauft hätten. Du drehst dich um eine Antwort, die vielleicht nie kommt und verpasst die Gespräche, die gerade auf dich warten. Und wenn dir das öfter passiert, wenn du regelmäßig geghostet wirst, dann ist das kein Zeichen, dass du etwas falsch machst. Es ist ein Zeichen, dass deine Lead-Pipeline nicht voll genug ist. Denn wer genügend Gespräche führt, der spürt einen verschwundenen Kontakt überhaupt gar nicht. Du sagst dir dann gerade, oh, von der Person habe ich gerade gar nichts mehr gehört, aber spielt eh keine Rolle mehr, wir sind jetzt eh schon ausgebucht. Sorge also dafür, dass du regelmäßig neue Menschen in deine Welt holst, die wirklich Interesse haben, die begeistert sind von dir und deinem Angebot und wo deine Zeit und deine Energie dann sehr, sehr viel besser investiert sind. So viel erstmal zum Thema Ghosting und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viele begeisterte Interessentinnen und Interessenten und wie du dafür sorgen kannst, dass die Menschen halt mit viel Energie und Vorfreude in den Kontakt mit dir gehen. Kennst du ja die beiden super Zutaten, Copywriting und Branding, beides findest du in meinen Büchern und wenn du verstehen willst, wie Sprache Haltung formt, wie sie in der Tiefe funktioniert, dann schau dir auch gerne meine 8-tägige NLP-Ausbildung an. Die Links zu meinen Büchern und auch zu meinen Programmen findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören, bleib heiter, schreib lecker und bye bye.